Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico und ich bringe euch heute wieder ein Gespräch über Bitcoin und die Welt. Der Preis geht rauf, dann geht er wieder ein bisschen runter, aber der Bullmarkt, der ist in vollem Gange und plötzlich schlägt Bitcoin im absoluten Mainstream auf. Ich werde auch permanent darauf angesprochen und Daniel Winkelhammer, CEO von 21 Bitcoin aus Salzburg, der ist heute bei mir im Studio, um über genau das zu sprechen. Er sagt, die Leute rennen ihnen die digitale Tür ein, es gibt Kunden, die verkaufen ihre Aktien, die verkaufen ihre Immobilien, um jetzt in Bitcoin einzusteigen. Wir stellen uns die Frage, was der Preis eigentlich für eine Wirkung hat im positiven Sinne, natürlich auch wo er hinsteigen könnte, auf welche, ich verrate es gleich, bis zu siebenstellige Summe, zumindest bis 2030. Und warum? Naja, weil Bitcoin eben eine derartig zentrale Innovation ist, dass sie inzwischen immer mehr Menschen erreicht und immer mehr Lebensbereiche erreicht. Wir fragen uns, was macht eigentlich die EU, was macht die EZB? Da sind wir jetzt nicht so optimistisch, aber wir fragen uns eben auch, was machen die Banken als nächstes? Wie geht es weiter mit dem breiten sogenannten Kryptosektor und welche Funktion erfüllt eigentlich auch der Preis bei der Adoption von Bitcoin als internationales Geld des Internets? Ich glaube, das war eine extrem spannende Folge und ich wünsche euch wirklich viel Spaß dabei. Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt. Daniel Winkelhammer von 21 Bitcoin. Servus.
Hi Nico, freue mich wieder mal da zu sein bei dir.
Du bist Mitbegründer, du bist CEO von 21 Bitcoin. Ihr habt es gestartet. Ich kann mich noch gut erinnern, am Anfang des Bärenmarkts oder am Ende des Bullmarkts. Was war es genau?
Es war eigentlich genau das Ende des Bullmarkts. Wir sind richtig in den Tiefen des Bärenmarkts gestartet, ja.
Kurzer Blitzeinblick ins Geschäft. Also ihr habt eine super App, ihr macht Bitcoin-Kauf, Verkauf. Rennen euch die Leute jetzt die Tür ein?
Ja, eigentlich schon. Also wir merken das auch schon seit Anfang an. Also wir haben selbst im Bärenmarkt eigentlich einen stetigen Zuwachs gehabt und sind eigentlich in der glücklichen Position, dass wir Investoren haben oder Leute, die uns nutzen, die auch langfristig in Bitcoin investieren möchten und auch daran glauben. Und jetzt merkt man es aber umso mehr. Also die letzten Monate haben, glaube ich, gezeigt, die Bitcoin-ETFs sind zugelassen worden. Man hört es auch immer wieder, das Brodeln fängt an in den Medien und das spüren wir natürlich auch. Also auch im privaten Kreis bekomme ich jetzt immer wieder mal Anrufe und Fragen, wie ist das denn mit dem Bitcoin und kann ich da jetzt irgendwie auch kleine Teile kaufen?
Aber was sind die Fragen ganz konkret? Weil ich sage dir dann, was die Fragen bei mir sind. Wir sind wahrscheinlich genau dieselben.
Ich würde so in zwei Teile teilen. Also die einen fragen immer noch so, ja, okay, was ist das jetzt genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Und ich kann es ja nicht angreifen und so. Also ein bisschen noch so, sag ich mal, die Basics verstehen am Bitcoin. Und der zweite Teil der Fragen ist dann, wohin geht der Preis?
Ja, genau.
Das ist natürlich der Klassiker.
Der absolute Klassiker. Die Leute können sich auch nicht zurückhalten, die Frage zu stellen, ja, auch wenn sie genau wissen, dass natürlich du die Antwort nicht haben kannst.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, generell ist das immer schwierig vorherzusagen. Aber man sieht schon, wohin die Reise einfach geht. Also Bitcoin gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und im Endeffekt, wenn man sich den Preis anschaut, geht es eigentlich auch nur in eine Richtung, natürlich mit Ups und Downs. Aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, wo steht es in einem Monat, wo steht es in 3 Monaten. Also das kann dir wahrscheinlich keiner sagen, genau.
Daniel, wo geht denn der Preis hin?
Der Preis geht nach oben, schätze ich mal. Also würde ich sagen, wir sehen ja jetzt gerade, ich glaube letzte Woche haben wir gesehen am Freitag, dass mehr als $1 Milliarde in die neuen Bitcoin-ETFs geflossen sind, die in den USA ja zugelassen wurden im Jänner, was natürlich Wahnsinn ist. Also das haben wir, glaube ich, noch bei keinem ETF gesehen. Damals auch die Gold-ETFs vor über 10 Jahren hatten nicht so einen Ansturm. Ich glaube auch, damit hatten selbst die Bitcoin-Befürworter nicht gerechnet, dass es wirklich so enorm wird. Man muss sich das mal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Das sind über 15.000 Bitcoin, die an einem Tag nur von den ETFs quasi aufgenommen wurden.
Netto, ohne die Ausflüsse
netto,
von GBTC.
Genau, das ist netto gerechnet. Ich glaube, mehr als wie 780 Millionen waren BlackRock alleine, also der größte Vermögensverwalter der Welt, hat fast 1 Milliarde Bitcoin gekauft an einem Tag. Und wenn man das so ein bisschen in Verhältnis auch setzt, also es wären aktuell ungefähr 900 Bitcoin, kann man sagen, pro Tag Neu geschöpft, also gemeint, und 15.000 wurden quasi eingekauft. Und das sehen wir natürlich jetzt auch in dem Preis. Also wir haben es ja jetzt gerade erlebt. Ich glaube, Bitcoin ist 150% im Plus ungefähr seit Jahresanfang. Und wenn es natürlich so weitergeht, also das kann man jetzt schwer vorhersagen natürlich, auch ob die ETFs jetzt auch über die nächsten Monate weiter so einkaufen. Aber wenn es so weitergeht, dann glaube ich, sehen wir noch auch sechsstellige Preise dieses Jahr.
Hast du einen Preisziel, weil du hast gesagt, okay, kurzfristig, und das ist ganz klar, letztens wurde ich gefragt, ja, wie geht es jetzt dann weiter vor dem Halving, nach dem Halving, das ist dann schon sehr, sehr kurzfristig, ja. Aber jetzt so richtig langfristig, so 2030, ja, in 6 Jahren, wo steht der Bitcoin-Preis da?
Ich sage mal natürlich immer dazu, das ist keine Anlageberatung.
Und du kannst es auch nicht wissen, du kannst nur raten und
spekulieren. Ich kann es nicht wissen, aber ich würde trotzdem, ich sage, einen educated guess machen. Also wenn man sich die Dynamik am Bitcoin-Markt ansieht und wenn man das auch vergleicht mit anderen Assets, also zum Beispiel Gold, finde ich, ist ein sehr, sehr guter vergleichbarer Vermögenswert, weil es ähnlich ist wie Bitcoin. Das heißt, du hast ein endliches Gut. Es hat ähnliche Eigenschaften. Aus meiner Sicht ist Bitcoin eigentlich überall überlegen, außer in einem Punkt. Gold hat natürlich eine jahrtausendlange Historie. Jeder kennt Gold. Es ist sehr liquide. Es ist auch größer noch als Bitcoin. Und wenn man jetzt nur die beiden vergleicht, dann ist Bitcoin ungefähr 10% aktuell oder 15% vom Goldmarkt weltweit. Das heißt, es gibt über 10 Milliarden Dollar in Bitcoin,
Billionen.
Billionen, yeah. Sorry, Billionen im Goldmarkt und aktuell so 1,5 Billionen im Bitcoin-Markt. Und ich glaube schon, dass, wie gesagt, Bitcoin das bessere Asset ist, und man merkt natürlich auch, viele Leute ziehen auch Gold ab oder andere aus anderen Vermögensklassen und gehen jetzt rein in Bitcoin. Und wenn man jetzt nur die Marktkapitalisierung von Gold berechnet oder ansieht, wenn Bitcoin da hinkommt, und das wird es aus meiner Sicht, dann reden wir ungefähr von 500.000 US-Dollar, also 500.000 US-Dollar pro Bitcoin. Und das ist nur mein Base Case quasi für die nächsten Jahre. Ich glaube schon, dass wir dadurch, dass Bitcoin ein besseres Asset ist aus meiner Sicht, und auch wir sehen viele Abflüsse von anderen Assets in Bitcoin, vom Immobilienmarkt, vom Aktienmarkt. Wir sehen das zum Beispiel auch bei 21 Bitcoin, dass viele Kunden ihr Portfolio diversifizieren und sagen, okay, ich möchte jetzt mittlerweile einen Teil meines Portfolios, sei es 5%, 10% in Bitcoin haben, weil ich einfach eine gewisse Allokation haben möchte, was aus meiner Sicht auch sehr nachvollziehbar und klug ist. Man muss nicht sofort 100% reingehen, aber zumindest einen kleinen Teil macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn das weiter so voranschreitet, und nach dem sieht es aus, also Bitcoin wird nicht mehr verboten, wir haben die ETFs in den USA, wir haben die Mika-Regulierung in der EU, dann, glaube ich, gehen wir auch irgendwann so 2030 auf kann auch 1 Million das Preisziel sein. Ja?
Dollar. Okay. Ja, dann danke ich dir, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe was fürs Thumbnail und wir können nach Hause gehen.
Perfekt, ja.
Es ist ja wirklich so, also muss ich auch dazu sagen, dass ich total überrumpelt bin eigentlich davon, wie innerhalb von 2 Wochen von irgendwie deepen philosophischen Ansätzen über die Bedeutung von Proof of Work in der Unendlichkeit des Universums auf Number Go Up und es geht nur um den Preis gewechselt wird. Also damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ich damit gerechnet hätte, dann erst für Ende dieses Jahres. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das, womit die meisten rechnen, ist das, was nie passiert. Also jetzt sind wir auf einem Allzeithoch, wobei, und das ist auch ein wichtiger Punkt, du sagst, ich habe da 2 Punkte, wo ich ansetzen möchte. Du sagst, dass das Geld von woanders abfließt. Aber der Hauptgrund dafür ist ja mal die fortgesetzte Inflationierung des Papiergeldes, sage ich mal, der Fiat-Währungen. Es gibt ja auch das Argument, dass wir Bitcoin inflationsbereinigt noch gar nicht auf einem Allzeithoch sind. Und ehrlich gesagt, macht das Sinn in meinen Augen, weil das würde dann auch erklären, warum wir jetzt schon so hoch gestiegen sind, obwohl wir noch nicht, das Halving noch nicht hinter uns haben.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt alle länger schon darauf gewartet. Also im Bitcoin-Bereich hat man ja, glaube ich, 2021 hat jeder schon davon geredet, dass die 100.000 Dollar geknackt werden. Dann ist ja natürlich das Fiasko passiert mit FTX. Die eigentlich Bitcoin verkauft haben, die sie nicht gehabt haben, beziehungsweise Kundengeld. Und das hat dann eine Kaskade ausgelöst, warum wir damals auch wahrscheinlich eben diesen Preis auch nicht erreicht haben. Und dann natürlich das ganze Makroszenario. Also ja, die Weltwirtschaft hat sich einfach in einer riesen Inflationsblase befunden. Wir haben Inflationszahlen von über 10% gesehen. Und da haben natürlich auch die Notenbanken reagiert und haben die Zinsen erhöht und die Geldschwemme natürlich ja, geschlossen. Und
Mittelfristig kurz gedrosselt. Von geschlossen kann überhaupt keine Rede sein. Aber ja, okay,
das
ja.
stimmt, zumindest der Anstieg quasi, den wir davor hatten, der hat sich auf jeden Fall deutlich reduziert für eine gewisse Zeit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf alle Assets gehabt. Also man hat es gesehen, der Aktienmarkt ist nach unten korrigiert, Bitcoin natürlich auch. Auch der Immobilienmarkt, also das sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Dadurch, dass die Zinsen sehr, sehr hoch sind, sind Immobilien aktuell eben keine so gute Anlagemöglichkeit, was viele Investoren eben auch sehen. Und ich glaube schon, dass, also es ist natürlich jetzt schnell gegangen, wenn man sich das ansieht, seit Jänner, wie gesagt, so um die 150% im Plus innerhalb von 3 Monaten. Aber ich glaube schon, dass Bitcoin auf jeden Fall, dass da noch mehr Potenzial jetzt auch drinnen ist, auch vor dem Halving. Weil wie gesagt, die ETFs kaufen mehr, weit mehr, als quasi am Tag produziert wird. Wir haben, glaube ich, immer noch extreme Abflüsse von den Exchanges. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so viel liquiden Supply oder liquides Angebot an Bitcoin. Es sind ja zwar ungefähr 19,6 Millionen im Umlauf quasi, die jemals gemeint wurden, Bitcoin, von den 21 Millionen, aber davon sind ja auch nicht alle handelbar. Und es haben so viele Menschen Bitcoin in Cold Storage und die haben das auch seit über 2 oder 3 Jahren nicht bewegt, obwohl wir jetzt wieder ein Allzeithoch gesehen haben.
Hast du, weil du vorher erwähnt hast, ihr habt Kunden, die zu euch kommen und sagen, ich würde mein Portfolio umschichten so. Also wie geht's das? Weil ihr seid ja eine App, oder? Woher erfahrt ihr das überhaupt?
Grundsätzlich haben wir halt für normale, sage ich mal, Anleger die App, genau. Da kannst du halt ganz einfach bis zu 100.000 Euro investieren in einer Transaktion. Wenn du aber mehr möchtest und bis zu 10 Millionen kaufen möchtest, haben wir auch einen
Okay.
OTC-Desk, also Over the Counter, wo du dann auch quasi dein eigenes Angebot bekommst und du kannst dann quasi mit vergünstigten Gebühren direkt über unseren Over the Counter
Okay,
handeln.
verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt High Net Worth Individual bin, was ich leider Gottes nicht bin, da rufe ich dann an und sage, gibt es mir mal quasi, so wie beim Auto-Shopping, ich rufe bei verschiedenen Autohäusern an und sage, gibt es mir mal ein Quote für das Auto, macht sie ein Quote für diese Summe Bitcoin oder diese Summe, wie viel Bitcoin ich kriege für diese Summe Fiat.
Ganz genauso ist es, ja.
Und die erzählen euch dann, ich habe gerade mir meine Aktien verkauft oder ich bin aus dem Immobilienmarkt raus oder so. Ich will vor allem auf die Immobilien nämlich hin.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich eine regulierte Plattform sind. Wir sind von der Finanzmarktaufsicht in Österreich registriert und dadurch müssen wir uns auch an die geltenden Gesetze halten. MiCA zum Beispiel ist ja in aller Munde und wir müssen dann natürlich bei solchen Summen auch überprüfen, woher kommt das Geld. Also wir können jetzt, ein Kunde, der jetzt 1 Million Euro in Bitcoin investieren möchte, muss uns dann auch nachweisen, glaubhaft machen, woher er quasi diese Mittel hat. Und oftmals ist es halt dann so, dass wir einen Notarvertrag zum Beispiel bekommen für eine Immobilie, die verkauft wurde, oder der Kunde erklärt uns das und kann uns damit so das Geld nachweisen und dann können wir die Transaktion natürlich ausführen.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Okay, das ist extrem spannend, weil diese Immobiliensache, ich glaube, dass wir da noch nicht durch sind. Also das wirkt auf mich alles sehr danach, als auch, also ich rede mit Leuten, ich rede mit Anwälten aus der Immobilienbranche, mit Leuten, die dort im Medienbereich unterwegs sind, Entwicklern, also es machen ja sehr viele Menschen in Immobilien. Wir wissen natürlich auch, wieso. Das hat viel zu tun mit dem Wertspeicherimmobilie. Und dann hast du diese langfristige Auswirkung der Zinsen, die jetzt erst greifbar wird. Ich habe das Gefühl, dass da noch nicht der Boden erreicht ist.
Na, glaube ich auch nicht. Also wir sehen das jetzt wirklich vermehrt. Wir haben das die letzten ein, zwei Jahre nicht so häufig gehabt. Aber jetzt sind wir wirklich viele Kunden auch, die höhere Beträge machen möchten. Das ist natürlich auch dem Preis geschuldet, weil immer wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigt auch das Vertrauen und ich möchte dann, ich glaube dann auch mehr daran, weil natürlich im tiefsten Bärenmarkt, da tue ich mir wahrscheinlich schwerer dann auch irgendwie 1 Million in Bitcoin zu investieren oder solche Summen. Wenn der Preis steigt,
lustig,
oder? Ja, ist natürlich die menschliche Psychologie. Und wie gesagt, also das sehen wir vermehrt, auch Aktienportfolios, also nicht nur Immobilien, auch Umschichtungen, teilweise auch, wir haben auch Kunden, die MicroStrategy zum Beispiel jetzt abstoßen und dann quasi echte Bitcoin kaufen, also sehr, sehr spannende Dynamik.
Weil MicroStrategy eskaliert ja komplett, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, also ich glaube, die haben sogar Bitcoin einiges outperformed, ja.
Ja, das ist natürlich crazy. Also, okay, aber das finde ich echt interessant, weil das macht natürlich auch Sinn. Ich meine, die Aktienmärkte, das ist ja auch nicht nur das, ja. Du hast Höchststände bei Bitcoin, bei Gold und in Aktien und gleichzeitig einen langsamen Immobiliencrash, der sozusagen die Idee der Immobilie als Wertspeicher jetzt mal untergräbt. Aber der Gedanke, der mir jetzt kommt, vor allem bei Menschen, wir reden immer über Bitcoin so, ja, hätte ich doch gekauft bei 500.000, also nicht bei 500.000, sondern bei 500 Euro pro Bitcoin, bei 1.000 Euro pro Bitcoin, hätte die Ware, ja? Aber vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht braucht jeder seinen Bitcoin-Preis, bei dem es zumindest schon ein bisschen wehtut, weißt du? Was ich denke, ich habe jetzt richtiges Geld investiert, ich habe mir das jetzt richtig überlegt, ich tue da jetzt nicht nur rumgambeln, sondern ich habe jetzt richtig Geld investiert und vielleicht ist das der Grund, dass die Masse dann, weil ich weiß, bei mir war es so, ja, ich bin erst ab einer Summe eingestiegen bei Bitcoin, wo ich mir schon gedacht hätte, ich viel mehr haben können, aber ist halt so. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es wirklich, dass die Leute, die sich's leisten können, keine Ahnung, jetzt noch gemütlich 5 Bitcoin kaufen, ich meine, das klingt verrückt, aber es gibt genug Leute, die haben genug Geld, dass sie es halt jetzt erst machen.
Ja. Ja, Bitcoin ist ja ein super Beispiel dafür, dass nur weil etwas teurer wird, das nicht weniger begehrenswert wird. Bitcoin ist eigentlich genau andersrum. Also desto teurer Bitcoin wird, grundsätzlich gesprochen, natürlich gibt es Überhitzungsphasen, aber desto mehr Wert in dem Netzwerk steckt, desto sicherer wird das Asset, weil natürlich mehr Wert im Netzwerk steckt. Du brauchst mehr Mining, also mehr Sicherheit. Das treibt ja eigentlich diese berühmte Feedback-Schleife an.
Das Mining wird in Fiat viel profitabler.
Genau. Dann wird natürlich mehr investiert, was natürlich die Hashrate und auch die Sicherheit dann wieder erhöht. Und da haben wir dann diesen schönen Feedback-Loop. Und deswegen ist das auch so schön zu sehen, Bitcoin wird immer begehrenswerter, desto mehr Wert da drinnen ist und desto teurer das wird. Und ich glaube auch, also mir geht es da relativ ähnlich. Also ich habe auch schon Bitcoin damals bei einem, zwei, drei, vier Dollar so das erste Mal gehört. Natürlich hätte ich damals kaufen sollen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, hätte man das bis jetzt durchgehalten? Wahrscheinlich nicht, wenn man sich nicht gebildet hätte. Damals gab es auch die Unterlagen noch nicht so
wie heute. Wie alt warst du damals? 16?
Das war noch in meiner Schulzeit, ja, 15, 16 ungefähr. Naja. Ja. Also damals hätte ich auch wahrscheinlich nicht viel Geld gehabt.
Und hättest du es verkauft, wenn es sich verdreifacht hätte?
Ja, hundertprozentig, weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich gewusst, was ich da halte. Und ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Man muss wissen, was man besitzt. Man sollte sich auf jeden Fall informieren, was sind die Vor- und Nachteile, was besitze ich da eigentlich? Und wie gehe ich auch damit um, wenn der Preis sich auf einmal verzehnfacht? Also ich glaube, da muss man sich schon Gedanken machen. Deswegen ist, glaube ich, auch der Bitcoin-Space da so wichtig, dass man auch sehr, sehr viel Bildung auch pusht. Genauso wie jetzt dein Podcast, du informierst ja auch die Leute. Und ich glaube, das ist halt sehr einzigartig, weil das hat man vielleicht, ja, man hat da ganz andere Möglichkeiten im Bitcoin-Bereich, weil ich kann das Asset für mich selber halten, ich habe halt kein Gegenparteirisiko mehr. Aber natürlich auch ganz andere Risiken, weil wenn ich einmal das selbst halte auf meinem Wallet quasi und ich verliere das Wallet und ich habe kein Backup gemacht, naja, dann gibt es keinen, wo ich anrufen kann. Ich kann nicht den Herrn Bitcoin anrufen und dann meine Bitcoin wiederherstellen lassen. Und ja, das ist schon ein Mindset-Shift. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen in unserer Gesellschaft, aber es kommt immer mehr an. Also ich glaube auch, das Thema ETFs hat jetzt nochmal Legitimität gegeben und schafft jetzt Bitcoin auch, es in die breitere Masse zu bringen.
Wobei, da kann ich ja dann mit anrufen. Bei ETFs ist ja das, diese Gefahr dann nicht mehr gegeben. Das ist ja gleichzeitig ein Vorteil in der Adoption, aber eigentlich auch ein Nachteil, was jetzt sozusagen die Innovation von Bitcoin betrifft oder das Begreifen der Innovation.
Ja, also grundsätzlich würde ich dir recht geben. Ich würde auch jedem privaten Nutzer dazu raten, ich sage mal, echte Bitcoin zu kaufen, also Bitcoin, die ich auf meiner eigenen Wallet halten kann, weil ich damit eigentlich nur alle Vorteile, die Bitcoin hat, nutzen kann und wirklich dieses Asset habe und keiner kann davon mehr drucken. Bei einem ETF weiß man es jetzt nicht so genau, natürlich. Aber du profitierst natürlich in einem ETF auch von einem Asset, das begrenzt ist, das digital ist, begrenzt ist, unendlich ist. Aber klar, du hast natürlich nicht die Möglichkeit, das dann selbst in Gewahrsam zu nehmen. Und ich glaube, der ETF ist dann wahrscheinlich auch mehr für Firmen interessant, für Institutionen interessant, die vielleicht sonst schwer Zugang haben zum Bitcoin-Markt. Weil, also die Leute müssen sich auch vorstellen, als Unternehmen kannst du jetzt vielleicht nicht so einfach eine Hardware-Wallet haben. Da hat dann irgendwie einer Zugriff und hat das ganze Vermögen auf dieser Hardware-Wallet.
Ja, das ist nämlich wirklich ein Problem. In Wahrheit bist du als Einzelperson in der Bitcoin-Welt, Bitcoin ist gemacht für Individuen. Also für Familien, staatliche Institutionen und Firmen wird es automatisch komplizierter. Ja, weil du brauchst irgendwelche, weil, sagen wir, die Republik Österreich kauft 20.000 Bitcoin. Hallo, lieber Herr Finanzminister, wir raten Ihnen schon dazu, das ist not financial advice, aber lassen Sie uns darüber reden. Die Republik Österreich kauft 20.000 Bitcoin und hat das dann auf quasi mit einem Key irgendwo mit einer Hardware-Wallet liegen. Naja, und der Finanzbeamte denkt sich, nö, ich mache Urlaub in Costa Rica, komme nicht mehr zurück. Ja? Also das ist schon eine Gefahr, da muss man sich was Neues einfallen lassen.
Definitiv. Ich meine, da gibt es auch schon Modelle dafür. Multisignature wäre da so das Schlagwort. Das heißt, du hast halt mehrere Wallets und hast deine Keys quasi verteilt und brauchst dann zumindest eine gewisse Governance. Das heißt, zum Beispiel zwei aus drei Schlüssel.
Ja.
So kann man das natürlich auch aufspalten. Macht natürlich definitiv Sinn.
So
Aber
wie bei
es
den Atombomben, ne?
genau, ja. Aber es wird natürlich komplexer. Aber für jeden daheim, der halt jetzt auch vielleicht, sage ich mal, eine gewisse Menge an Bitcoin hat, die jetzt wahrscheinlich nicht 1000 Bitcoin sind, macht natürlich so ein Hardware-Wallet definitiv Sinn, weil.
Ja, selbst unter einem Bitcoin. Also gar keine Frage. Abgesehen davon, dass das natürlich, wie du richtig sagst, die Innovation bei Bitcoin nicht verstanden werden kann oder nicht, auch nicht gelebt wird, wenn man es eben nur als. Also, das ist schon ein Argument von mir, dass ich sage, okay, in einer Welt, in der alle das nur als ETF halten, haben wir echt ein Problem. Weil wo ist dann sozusagen the Value Proposition? Ja? Die kommt ja daher, dass Leute es selbst souverän nutzen.
Ja, so ist ja Gold gescheitert im Endeffekt. Oder der Goldstandard.
Kann man sagen, in einem gewissen Sinne, ja. In einem naja, kann man sagen, ja. Also du hast heute auch immer noch, naja, du hast Gold in Eigenverwahrung immer noch sehr stark.
Hast du natürlich, aber dadurch, dass es einfach nicht überprüfbar ist und nicht einfach in Eigengewahrsam genommen werden kann oder nicht so einfach, sage ich mal, und transferiert werden kann, brauchst du natürlich auch Banken und andere Finanzdienstleister, die das für dich abwickeln. Und das war ja genau der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum dann auch der Goldstandard irgendwann gescheitert ist, weil Regierungen einfach mehr Promises, also mehr Fiat-Währung gedruckt haben, als mit Gold hinterlegt war und irgendwann halt dieser Link gebrochen wurde.
Das ist der Grund, warum er gescheitert ist, aber der Grund, warum er notwendig wurde, ist, dass du Gold einfach im Alltag nicht wirklich einsetzen kannst. Und vor allem nicht du kannst mit Gold Wert über die Zeit bringen, aber nicht über den Raum.
Genau, ja.
Und das heißt, da wurde der Goldstandard quasi, die Zentralisierung der Goldreserven wurde dafür notwendig, dass du quasi das durch Papier oder durch elektronische Bits und Bytes auswechseln kannst. Und das ist natürlich bei Bitcoin nicht notwendig. Theoretisch brauche ich keinen ETF. Ich kann genauso viele Bitcoin oder genauso eine große Summe auf meiner Hardware-Wallet halten wie George Soros. Ja, ich bin auf einer Ebene. Das ist schon mindblowing. Nee. Und einer der Punkte, der mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist, es wird viel darüber geredet, dass jetzt die Wall Street kommt und die werden Bitcoin kontrollieren und wenn Bitcoin hier und Bitcoin das, ja. Aber ich glaube, und das meine ich auch als Warnung an die Bitcoin-Community und die Plebs, ja. Was ist der schlauste Weg, Bitcoin quasi aus der Hand, jetzt sage ich mal, der Massen zu reißen? Das kann ich jetzt mal aus Sicht der Reichen, Schönen und der Eliten. Wir reden immer über Verbote und Regelungen und so, aber es gibt einen einfacheren Weg. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen möchtest, ja.
Sag's mir.
Ja, dass natürlich alle Leute nur noch ihre Bitcoin irgendwo auf einer zentralen Entität haben, sei es jetzt Coinbase zum Beispiel. Und dann kann natürlich eine Regierung hergehen und die Bitcoin beschlagnahmen oder reglementieren.
Ja, das ist einer der Punkte, die gefährlich sind. Aber ich meine eigentlich was anderes.
Was meinst du?
Wenn ich Teil der internationalen Elite bin, im Sinne von, es gibt viele verschiedene Eliten, wir machen da jetzt nicht Verschwörungstheorie-Fernsehen, ja, sondern es gibt sowas wie Eliten, es gibt Menschen, die haben einfach mehr Macht und mehr Einfluss und mehr Geld als wir zwei Typen, die hier sitzen, okay? Gut. Das Einfachste ist, den Preis einfach steigen zu lassen. Das Einfachste ist, den Preis so lange steigen zu lassen, bis die Masse sich für endgültig priced out betrachtet.
Ja. Glaubst du, das ist der Nummer 1 Killer für Bitcoin?
Na, Killer? Nein, also, wie soll ich sagen, ich sage, es ist ein möglicher Ansatz. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt passiert und ich sage jetzt auch nicht, es gibt Nachteile, wenn der Preis steigt. Der Nachteil ist zum Beispiel, dass quasi Bitcoin fungiert heute als Alarmanlage für das Fiat-System. Und die hätten gerne, dass es keine Alarmanlage gibt. So. Ja, also es gibt auch das Argument, dass sie es einfach irgendwann versuchen, den Preisanstieg eigentlich zu cappen, unter Kontrolle, so wie bei Gold. Mhm. Ja, bei Gold hat man auch das Gold unter seine Kontrolle gebracht, damit eben diese Funktion, das Preissignal ist nicht mehr so gut funktioniert. Aber du kannst natürlich auch hergehen und den Preis so lange steigen lassen, bis die Leute sagen, bis quasi nur noch die Reichen auch sich wirklich relevante Mengen leisten können. In der Akzeptanz, dass es da ein paar gibt, die da mitschwimmen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, was halt sehr, sehr wichtig ist und was halt dem Ganzen entgegenwirkt, ist einfach Bildung. Also wir machen ja zum Beispiel auch seit Anfang an, seit es unsere Plattform gibt, bepreisen wir Bitcoin nicht in Bitcoin oder schreiben es nicht als BTC aus, sondern als Sats quasi, yeah. Satoshi. Yeah. Du kannst dir einen Bitcoin in 100 Millionen Sats teilen und damit, glaube ich, kann man auch dieses Unit Bias ein bisschen zumindest, oder wenn man das in die Köpfe reinkriegt, kann man das umgehen. Also ich kriege immer noch oft die Frage so, ja, ich kann mir einen Bitcoin gar nicht leisten, ja. Der kostet ja irgendwie 60.000 Euro. Und dann kann man den Leuten mal erklären, naja, du musst ja gar nicht einen Teil kaufen, du musst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, so, du kannst kleine Teile kaufen. Und ich glaube schon, da gibt es ja auch die Diskussion im Bitcoin-Bereich, welche Unit sich jetzt etablieren sollte. Ja. Eine hitzige Diskussion, aber ich finde den Ansatz mit den Satoshis, also den Sats, schon sehr, sehr cool, weil da klingt es dann wieder ganz anders für mich, weil wenn ich höre, okay, ich kann für 100 Euro aktuell, ich weiß jetzt nicht, 150.000 Sats ungefähr kaufen, so in die Richtung, dann klingt es natürlich nach was. Wenn ich da jetzt aber höre, wer für 100 Euro bekomme ich 0,000015 Bitcoin, dann fühle ich mich vielleicht ausgepreist, so wie du sagst. Ja.
Genau, ich meine, bin ja wirklich nicht sozusagen, ich stehe da nicht drüber, mir selbst sofort zu widersprechen, weil ich bin nicht so schlau. Ja? Und es stimmt natürlich, dass wenn du sagst, okay, also ein ETF, nicht nur die Sätze, sondern auch ein ETF nimmt dir die Unit Bias sofort raus. Ja, weil ETF-Anteile am Bitcoin-Preis zu kaufen, ist automatisch, also die sorgen ja auch sogar dafür, dass die ETF-Anteile nie zu teuer werden, genau aus dem Grund. Ja? Also wenn ein ETF-Anteil schon $500 kostet, dann müssen sie es splitten, weil sonst kaufen die Leute das nicht mehr. Und dasselbe gilt für Satoshis. Bin übrigens, ich glaube auch, dass Satoshis, also Satz, inzwischen so etabliert ist, dass sich das nicht mehr wegbekommen lässt. Ja? Und ja, ich glaube, man merkt dann auch im Hirn, also wenn man sagt, okay, zuerst kommt der Store of Value, dann kommt Unit of Account und dann kommt Unit of Transactions. Ja? Jetzt, ich merke es bei mir, fängt das jetzt langsam an. Dass ich schaue mir die Immobilienpreise an und denke mir, aha, du kannst den. Also im Norden von Wien ist Kloster Neuburg, das ist bekannt dafür, dass es eigentlich sehr teuer ist, ja, und sehr schön. Da kannst du dir heute so eine Bude kaufen, irgendwie für 5 Bitcoin. Ja. Und bei den großen Sachen macht das dann auch Sinn, so zu rechnen. Oder du rechnest halt in Satoshis. Da wird es dann zugegebenermaßen mit den Mengen noch ein bisschen schwierig.
Ja, ich finde das generell sehr spannend, wie man auch sein Vermögen misst. Also in welcher Einheit? Schaust du das in Euro an, schaust du in Gramm Gold oder eben auch in Bitcoin an? Also ich mache es persönlich für mich so, dass ich eigentlich nur mehr in Sats oder Bitcoin rechne. Das beruhigt mich auch immer, weil dann weiß ich, egal wie der Preis von Bitcoin gerade ist, jeden Tag, wo ich Bitcoin kaufe, habe ich mehr Sats und mehr Bitcoin quasi.
Also wenn ich mir jetzt wirklich einen Google Sheet, ich meine, ich mache alles über Google Sheets, ich habe sehr viele Google Sheets, aber wenn ich mir jetzt wirklich einen Google Sheet mache, wo ich alles draufschreibe, versuche zu bewerten und das dann in Bitcoin umrechne, dann laufe ich Gefahr, dass ich alles verkaufe und alles in Bitcoin stecke, ja, was natürlich viele von denen, die hier zuhören, schon gemacht haben, ja, aber vielleicht bin ich dafür ein bisschen zu alt und zu konservativ, ich schaue lieber dabei zu, wie meine ganzen anderen Dinge einen Wert verlieren.
Ja, das kann
der klassische Ansatz.
Kann natürlich auch ein Hobby sein. Aber ja, wir machen es sogar als Firma so. Also 21 Bitcoin kauft auch regelmäßig. Wir haben jetzt gerade wieder am Wochenende den Dip gekauft und staken quasi auch Bitcoin als Unternehmen, weil wir einfach langfristig an das Potenzial glauben. Mhm. Und wir glauben auch, dass das uns einen unternehmerischen Vorteil bringt gegenüber zu anderen Unternehmen. Wenn wir quasi als Spartechnologie für unsere Bilanz auch Bitcoin verwenden. Wir haben damals auch schon 2021 unsere ersten Bitcoin dann damals gekauft, nach der Unternehmensgründung auch. Und damit haben wir auch, also sind wir natürlich auch schon im Plus. Also damals haben wir dann natürlich auch ein bisschen was verloren durch den Bärenmarkt. Aber ich glaube, wenn man das langfristig sieht und zumindest immer einen Zeithorizont, also ich sage immer mindestens 4 Jahre. Wenn du keinen Zeithorizont von 4 Jahren hast, kauf Bitcoin lieber nicht, weil du weißt es nicht und so gleichst du halt dann schon eigentlich sehr, sehr gut auch die Bärenmärkte aus. Aber ich denke, dass das definitiv ein unternehmerischer Vorteil sein wird. Ja, schon ist.
Kennst du Michael Saylor?
Sagt mir nichts.
Michael Seemann.
Der Segler.
Ein amerikanischer Unternehmer und Bitcoin-Fan. Also ich meine, ganz ehrlich, ihr habt Bitcoin gekauft, ihr habt Bitcoin auf der Bilanz. Ich habe auch eine Firma, die quasi hinter meinen Projekten steht und ich habe auch Bitcoin auf der Bilanz. Nicht viel, ich habe bis jetzt eine Rechnung in Bitcoin mir bezahlen lassen.
100 Bitcoin.
100, nein, unter 100 mache ich es nicht. Nein, ganz wenig nur, aber es geht eigentlich einmal jetzt gar nicht so sehr darum zu sagen, ich muss da jetzt Bitcoin stacken, sondern jetzt geht es einmal darum zu sagen, wie funktioniert das? Ja, was sagt der Steuerberater dazu? Wie erkläre ich dem Steuerberater, das ist ganz lustig. Wenn ich meinem Steuerberater Einsicht geben möchte in mein Bankkonto bei der Firma, dann kostet mich das monatlich Geld. Mhm. Und zwar gar nicht wenig. Das kostet mich monatlich ungefähr so viel wie Netflix. Ja? Mhm. Wenn ich aber meinem Steuerberater Einsicht geben möchte in meine Bitcoin-Adresse, kostet mich das nichts.
Außer Beratung an ihn.
Beratung an ihn, ja klar, ja, aber die ist gratis.
Ja, aber also wir leisten ja im Endeffekt auch hier Pioniersarbeit.
Ja, das ist interessant, oder? Ja. Und ich habe das auch, ich habe das bei den Burggesprächen mit Peter Kotosek, ist das einfach bei mir hängen geblieben, dass er auch als alter Unternehmer und alter Fuchs sozusagen gesagt hat, naja, das ist schon interessant, sich das auf die Bilanz zu nehmen. Einerseits als potenzielle Kapitalquelle für die Zukunft. Ich meine, wenn Bitcoin weiter expandiert, kannst du quasi mit expandieren. Mhm. Und ich meine, wo gibt es das schon? Ja? Und natürlich auch für Investoren ultimativ. Ne? Wenn ich als Firma quasi Bitcoin kaufen möchte oder Exposure möchte, kann ich entweder Bitcoin kaufen oder ich kann eine Firma kaufen, die Bitcoin hat.
Ja, das war ja quasi jetzt MicroStrategy über die letzten Jahre. Es war ja so der quasi ETF für alle, die halt nicht Direct Exposure haben konnten an Bitcoin. Die haben halt dann MicroStrategy gekauft. Aber ich finde die Überlegung halt extrem spannend. Also wenn man sich Coinbase zum Beispiel ansieht, das größte Unternehmen in dem Bereich Kryptowährungen, die gibt es jetzt seit, ich glaube, 2012, 2011 sogar. Wenn man sich jetzt vorstellt, die hätten auch diese Strategie damals schon angewandt oder auch 2015 erst und hätten einfach regelmäßig auch Gewinne in Bitcoin investiert, dann wäre das Unternehmen wahrscheinlich das Zehnfache, Zwanzigfache, Fünfzigfache wert.
Ich glaube, die Aktie ist bis heute nicht sonderlich erfolgreich, oder? Ich habe jetzt noch nicht mehr nachgeschaut.
Ja, sie profitieren natürlich auch jetzt wieder vom Preisanstieg, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch unter dem IPO-Wert sind. Aber man muss sich das mal vorstellen. Also, die haben bis heute nur 9000 Bitcoin. Also, es klingt vielleicht viel jetzt, aber wenn man das im Vergleich setzt, jetzt zum Beispiel mit MicroStrategy, die haben jetzt über die letzten 2 bis 3 Jahre fast 1% aller Bitcoin, die jemals im Umlauf sind, quasi.
Moment, aber Coinbase hat 9000 Bitcoin auf der Bilanz, meinst du? Also
Genau.
haben sie inzwischen auch, haben sie es inzwischen kapiert, ja?
Na ja, kann man sehen, wie man möchte. Also, ich glaube, die haben die schon länger auch auf der Bilanz. Kann natürlich auch sein, dass sie von früher auch nochmal irgendwelche Gewinne in Bitcoin hatten. Also, ich glaube nicht, dass die aktuell eine Strategie haben. Zumindest wüsste ich nichts. Die Bücher sind ja öffentlich, dadurch, dass das eine
Börsengelistete Firma ist, ja?
genau börsengelistete Firma ist. Ja, aber ich glaube, was ich damit sagen möchte, also Coinbase könnte noch ganz anders dastehen. Natürlich ist immer im Nachhinein alles einfach da sind wir alle schlau. Aber wenn du schon in dem Bereich bist und quasi die Pioniersarbeit leisten kannst und es macht ja auch durchaus Sinn, dann würdest du natürlich auch ganz anders dastehen. Und wie du sagst, du profitierst nicht nur als Börse jetzt von dem, das merken wir ja auch, wenn der Preis steigt, kommen immer mehr Leute rein, das Handelsvolumen geht nach oben, mehr Leute kaufen, verkaufen auch vielleicht teilweise, weil manche auch sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie meine Gewinne auch teilweise realisieren. Aber du profitierst ja auch noch direkt auch vom Preisanstieg, wenn du das auf deiner Bilanz hast.
Ähnlich wie die ETFs, ne? Du bekommst einen gewissen Prozentsatz des gesamten Volumens, das du verwaltest, das ist deine Gebühr, ist dein Umsatz. Und wenn der Preis steigt, dann steigt automatisch dein Umsatz.
Genau, und du alignst ja auch die Interessen an Bitcoin quasi und mit deinem Kunden. Also wir bei 21 Bitcoin zum Beispiel sagen ja auch nicht, ja, jetzt bitte verkauf und kauf. So, wir wollen nicht, dass die Leute traden, sondern wir wollen, dass die langfristig in dem Asset sparen können, einen einfachen und sicheren Zugang haben. Und wenn du dann auch noch Bitcoin auf deiner Bilanz hast, dann hast du ja auch noch das Ziel, dass Bitcoin einfach größer wird, dass du das verbreitest und du hast einfach einen sehr, sehr, sehr guten Weg, quasi dein Geschäftsmodell auch langfristig zu etablieren, meiner Meinung nach.
Ich habe immer schon oder schon lange diesen Gedanken, dass du quasi, wenn du kennst ja von Jeff Booth, oder? Die grundsätzliche Annahme, dass die Technologie deflationär ist und jetzt kommen wir in eine exponentielle Phase. Und ich finde, dass man das sehr gut gesehen hat bei Amazon. Du hast bei Amazon diese doppelte Wirkung. Du hast die deflationäre Technologie, das ist dein Geschäftsmodell, ist einfach viel besser als das der meisten Konkurrenten, weil kannst zu günstigeren Preisen schneller liefern, dein Service ist besser, die Leute fühlen sich wohl, bla bla bla. Und profitierst auf der anderen Seite bei der Aktie von der Inflation, weil die Leute deine Aktie kaufen und von deiner Deflation. Und Bitcoin ist eigentlich dasselbe. Und du steckst dein Geld in ein ähnliches Gut, das aber quasi die Verkörperung von technologischer Deflation ist und rüstest dich damit eigentlich für eine Zukunft, die immer greifbarer wird in meinen Augen. Und deswegen werde ich dann in solchen Momenten ein bisschen sehr, sehr bullish, weil die Möglichkeiten sind dermaßen enorm, ja. Ich meine, du hast mich auch gefragt, ja, findest du, ob ich finde, dass wenn das Wort Bitcoin im Titel von meinem Podcast steht, ob mich das einschränkt? Naja, nicht wirklich. Also im Gegenteil. Es ist da, ich wusste schon vor Bitcoin, dass die Inflationierung und die Zerstörung der Fiat-Währungen eigentlich der wichtigste Megatrend unserer Epoche ist. Und Bitcoin ist die Antwort darauf. Und ich habe nur sehr lange gebraucht, das zu sehen, das muss ich zugeben. Ja. Nur das Problem ist, wenn ich heute mit Normis rede, also wir nennen sie jetzt mal Normis, liebevoll, ja, dass die dann sehen, wie begeistert ich von Bitcoin bin, dass sie das nicht sozusagen bewerten, dass ich sage, war ja auch lange skeptisch, das interessiert die nicht. Und was mich wundert, ist, dass die Leute immer noch, also was es eigentlich ist oder wie es funktioniert, haben mich schon lange keiner mehr gefragt. Wer fragen dich das die Leute wirklich so, was ist das Bitcoin, was ist das eigentlich Bitcoin?
Ja, doch schon. Also ich bekomme, also vor allem, also der Einstieg ist schon oft der Preis. Also das muss man schon sagen. Es war bei mir damals auch so. Ich habe das einfach öfter beobachtet dann. Wie gesagt, so das erste Mal Bitcoin auch gehört, ich glaube bei 1, 2 Dollar. Dann war irgendwo mal bei 200, 300 2013. Und dann so richtig, als mein Interesse so richtig geweckt wurde, dann haben wir das zweite Mal die 1000-Dollar-Marke gebrochen. Das war Anfang 2017. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. 2017 war auch ein verrücktes Jahr. Das war ja, glaube ich, so der Mainstream-Bullenmarkt bis dahin. Das heißt, ja, auch bei mir hat das über den Preis quasi funktioniert, beziehungsweise auch einige Zeit gedauert. Was ich halt schon interessant finde, ist, dass viele Leute natürlich über den Preis reinkommen und auch wieder rausgespült werden, wenn dann der Bärenmarkt zuschlägt, aber es bleiben schon immer eine Menge Leute auch hängen. Also du hast wahrscheinlich in jedem Bullenmarkt irgendwie so, schwer zu beziffern, aber vielleicht so 1-5% an Leuten, die sich wirklich auch dann die Zeit nimmt und auch Bücher liest, Podcasts konsumiert. Ich glaube, das ist eh so das Medium der Zeit aktuell.
Bestes Medium.
Bestes Medium natürlich.
Video, YouTube-Podcast, auch cool.
Ja. Ja, weil man einfach sehr viel Information mitgeben kann. Und ich glaube, das ist bei so einem Thema wie Bitcoin eben auch notwendig und wichtig, weil du kannst es nicht in einem Satz erklären. Du kannst nicht in 5 Minuten erklären, was ist Bitcoin, weil du musst halt Geldsystem verstehen. Du musst verstehen, was läuft eigentlich schief und warum ist Bitcoin oder warum kann Bitcoin eine Lösung sein. Und ich finde es halt sehr spannend, dass Leute eigentlich, also aus meiner Erfahrung zumindest, so über 95% über den Preis kommen,
ja,
aber dann schon auch wieder viele hängen bleiben und sich dann irgendwann fragen, naja, okay, aber was passiert jetzt da eigentlich? Warum steigt das? Was habe ich da eigentlich?
Ja, also mein Bitcoin ist wie ein Gegengift, ja, das quasi dort andockt an dem schlimmsten Symptom der Krankheit andockt. Und die Krankheit ist Inflation und das Symptom ist die Gier. Also in den 80er Jahren, da warst du noch
nicht auf der
in
Welt.
Planung, ne? Da gab es den berühmten Film mit Wall Street, mit Gordon Gekko. Und da heißt es ja, Gier ist gut, Greed ist gut. Ja, das waren so die Höhepunkte eigentlich sozusagen des Fiat-Systems. Und das ist faszinierend. Und ich habe das auch gesehen, dass du mit Bitcoin wirklich, heute fragen mich die Leute, weil jetzt, wo es wieder losgeht mit dem Preis, dann kommen die Leute und sagen, ja, wie weit steigt es und wie funktioniert das mit dem Verkaufen und so weiter. Und bei mir, ich blänke da, weil ich mir denke, wovon redet der da? Was heißt denn Verkaufen? Ja, wo will er reinverkaufen? Was will er denn kaufen?
Ja.
Ja, und da ist, da, da, das ist dann das Faszinierende an Bitcoin, es ist mehr als ein Thema. Es ist nicht nur ein Thema, es ist nicht nur eine Investmentklasse. Ich habe mal einen riesigen Vortrag gehalten vor einer ganz, ganz wichtigen österreichischen Bank, vor der absoluten Oberliga. Und da habe ich eine Stunde geredet und das war noch im Bullmarkt 2021. Eine Stunde geredet, das ganze Michael Saylor-Programm auf Englisch. Ja? Am Schluss sagt der Chef, also so ein glühendes Plädoyer für ein Asset hat er noch nie gehört. Und alles, was ich gesagt habe, ist, but it's not an asset. Mhm. I mean, it's also an asset, but that's not the point. Ja? Also deswegen wundere ich mich, dass die Leute dich fragen, was es ist. Okay, der Preis ist wirklich nicht überraschend, dass das jetzt passiert. Sag, ist das eigentlich für jemanden wie euch, wir haben ja, ist das eine Gefahr, wenn Bitcoin zu stark adoptiert wird? Weil was ist, wenn ich dann später, wenn ich einfach bei meiner Bank auf einen Knopf drücke und meine Euros in Bitcoin wechsle? Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code, was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt's gleich 5% Rabatt.
Ja. Ja, vielleicht auch ein Wort noch dazu. Ich glaube auch, Bitcoin ist so viel mehr als der Preis. Also dieses berühmte Eisberg, diese Eisberggrafik, oben ist der Bitcoin-Preis, unten ist eigentlich alles andere. Also es strahlt ja auf so viele Sachen aus und es gibt ja auch Hoffnung. Also ich war damals, ich habe zum Beispiel auf der Wirtschaftsuni in Wien Wirtschaftsinformatik studiert.
Mutig.
Ist halt natürlich das komplette Gegenprogramm zu Bitcoin. Und eigentlich wirst du nicht dafür sensibilisiert.
Dabei ist Bitcoin literally Wirtschaftsinformatik.
Literally, ja. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie nihilistisch ich dann eigentlich rausgegangen bin, weil ich mir gedacht habe, naja, es gibt sowieso immer Inflation, Sparen bringt mir nichts. So wie es meine Oma noch gelernt hat damals in den 50ern, 60ern, wo es auch dann noch Zinsen gab in den 70ern. Aber jetzt in unserer Welt gab es eben keine Zinsen. Und durch die Inflation, du willst ja immer diese 2% haben. Das heißt, für mich persönlich hat es dann irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich habe mir dann gedacht, ja, Kredit aufnehmen ist ja viel schlauer. Und eigentlich in diesem Hamsterrad bist du dann gefangen und lebst auch immer darin. Und jetzt, so im Nachhinein, finde ich das richtig schrecklich, wie ich da eigentlich gedacht habe und wie nihilistisch ich an das Leben auch rangegangen bin. Und seit Bitcoin, seit ich wirklich verstanden habe, was das auch für die Menschheit bedeutet oder auch für mich persönlich einfach nur, dass ich wirklich in einem Asset oder in einer Technologie sparen kann, die mir Zeit für meine Zukunft speichert, macht mich halt einfach viel hoffnungsvoller.
Ja.
Und das ist einfach das Schöne. Und Preis ist alles schön und gut und ja, man möchte sich vielleicht irgendwann mal was kaufen und vielleicht in einem coolen Haus leben mit seiner Familie, aber einfach diese Gewissheit, da ist was, was wir keiner wegnehmen kann, wo keiner mehr davon drucken kann, ich habe meinen Teil von 21 Millionen, ist einfach so ein schönes und beruhigendes Gefühl, was mich einfach für die Zukunft viel, viel hoffnungsvoller macht. So, jetzt habe ich deine.
Ich komme wieder drauf zurück, aber das ist schon ein wichtiges Thema und ich glaube dir das total, weil ich das bei mir sehe, weil ich das bei vielen meiner Gäste sehe oder bei Content, den ich konsumiere. Es ist ja auch ganz faszinierend, dass wir, weil die deutschsprachige Bitcoin-Community ist so stark, dass wir ja oft vergessen, Bitcoin ist ein globales Phänomen. Und es machen jetzt gerade Menschen in Djibouti und in Rio und in Singapur dieselben Dinge durch wie wir. Ja. Vielleicht mit einer anderen Grundvoraussetzung, weil das ist auch interessant, was du gesagt hast, wir hatten quasi in den 50er, 60er und 70er Jahren eine Kombination aus Aufbau aus dem Schutt, ja, in Kombination mit einem einigermaßen soliden globalen Finanzsystem und einem sehr soliden lokalen Finanzsystem, also D-Mark, Schilling, da hat Sparen tatsächlich in Geld funktioniert. Das ist ja der Grund, warum heute die Österreicher und die Deutschen, die Österreicher was 380 Milliarden auf Sparbüchern und die Deutschen wahrscheinlich das Zehnfache, sagen wir mal 4 Billionen auf Sparbüchern oder Tagesgeldkonten oder wie auch immer das in Deutschland heißt, Festgeld. Ja. Liegen haben, weil das gelernte und dann, also gelerntes Verhalten ist. Und dann ist es ja auch total sinnvoll oder total logisch, dass in der deutschsprachigen Welt automatisch Bitcoin schneller verstanden wird, nämlich die Spartechnologie-Sache. Und da muss ich sagen, wenn man das lang genug drüber nachdenkt, dann ist es auch irgendwann logisch, dass so etwas auftaucht. Da gibt es dann das Problem, dann gibt es die Technologie, die Information, Computer etc., Internet. Und dann ist irgendwie für jemanden, der einigermaßen an freie Märkte glaubt, irgendwie logisch, dass sowas auftaucht. Ja? Dann ist nur die Frage, kann sich das durchsetzen, bla bla bla. Und darüber haben wir heute schon geredet. Aber da tue ich mir dann wirklich schwer mit Leuten, so wie du gesagt hast, von der Wirtschaftsinformatik, jetzt mit unter Anführungszeichen Hypernormis, ja, tue ich mir dann echt schwer, denen zu erklären, dass vielleicht das Weltbild, das sie haben, den einen oder anderen potenziellen Fehler hat, ja, und wir einfach über diese Phase jetzt schon hinaus sind, wo man den Leuten erzählen kann, wir machen jetzt 2% Inflation und dann. Hast du es von der EZB gesehen am Valentinstag?
In welchem Post genau?
Roses are red, violets are blue. Und irgendwas mit we get it down to 2%. Und das Lustige ist, das haben die dieses Jahr, und letztes Jahr haben sie genau dasselbe gebracht.
Ja.
Genau denselben Post. Über ihre Inflationsziele, diese faulen Säcke. Die können sich nicht mal einen neuen blöden Scherz für den Valentinstag einfallen lassen.
Was ich auch so spannend fand, war der letzte Blogartikel von der EZB, der dann Community Noted wurde auf Twitter. Was einfach, ja, extrem lustig ist. Also die Leute durchschauen das auch. Also man merkt es natürlich auf Twitter schon mehr. Da sind viele, viele Bitcoiner auch drauf.
Ist auch nur trotzdem noch eine kleine Silo-Blase.
Ist natürlich eine Bubble. Also das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das muss uns auch immer wieder bewusst werden. Und das sieht man auch, wenn man rausgeht, wenn man mit jemandem in der Straßenbahn vielleicht spricht oder wenn man das Thema mit normalen Leuten, sage ich mal, bespricht, dann merkt man eigentlich, wie früh wir auch noch dran sind. Also es sind wahrscheinlich 99% der Menschen da draußen, haben noch keine wirkliche Ahnung von Bitcoin.
Glaubst du, vielleicht sind es 90%, vielleicht haben 10% schon eine Ahnung?
Ja, schwer zu sagen, aber also ich glaube, 10% haben wahrscheinlich schon irgendwie Bitcoin. Also es gibt ja viele, die auf Börsen ihre Wallets haben und da auch schon mal Krypto gekauft haben und Bitcoin eben auch. Aber ich glaube nicht, dass jetzt 10% der Weltbevölkerung schon Bitcoin
wirklich durchschaut. Nein, Weltbevölkerung ist, glaube ich, der falsche.
In Österreich auch nicht, glaube ich.
Also ich bin letztens nämlich in der Straßenbahn gesessen und neben mir sitzt einer mit seinem Handy und schaut YouTube, ja, also Bitcoin. Und auf den ersten Blick, ich glaube, es war das Erste, was mir aufgefallen ist, war Coinbüro. Kennst du Coinbüro? Das ist der ganz große mit seinen Shitcoins und so. Und denke mir, ja, okay. Aber plötzlich Sailor. Und plötzlich, die Art, also ich war total fasziniert, wenn die auch in einer Geschwindigkeit diese Videos konsumiert hat, ja. Die wird alle auf X2 geschaltet und er ist so durchgescrollt, ja, und hat, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten 15 Videos angesehen, die aber jeweils 20 Minuten dauern, ja. Und das war ganz, ganz harter, also Bitcoin-Maxi-Stuff dann am Schluss, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, es würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich die Information schon weiter vorgedrungen ist. Ich sehe das ja auch an meinen Zahlen, die Klopf auf Holz ganz gut sind. Ja? Und auch im Vergleich zum Beispiel mit anderen Branchen, die Podcasts oder YouTube machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir schon ein Massenphänomen haben. Soweit sind wir noch nicht. Ja?
Ich glaube, es ist jetzt gerade so der Anfang. Also, ich glaube, der Bullenmarkt jetzt ist wirklich auch, wo die Toren geöffnet sind, auch jeder hat mittlerweile von Bitcoin zumindest ein, zwei Mal gehört.
Yeah.
Es gibt mittlerweile extrem viel gute Optionen, wo ich als privater Bitcoin mir besorgen kann, wo ich auch die Informationen, die notwendigen dafür bekomme und auch als Unternehmen, als Institutionen. Also es ist wirklich jetzt, glaube ich, also wir sind zumindest am Anfang, glaube ich, der breiten Adoption. Es dauert natürlich, also das haben wir jetzt nicht in einem Jahr wahrscheinlich geschafft, aber die Voraussetzungen dafür sind gegeben und das merken wir zum Beispiel als Unternehmen auch sehr stark. Also wir haben mittlerweile auch Anfragen von großen Banken, auch in Österreich zum Beispiel, die sich dann auch interessieren und die sagen, hey, kommt's doch mal vorbei, uns interessiert das Thema jetzt doch. Wir waren vielleicht schon mal 3 Jahre davor eben dort und da war das Thema dann nicht spannend, aber mittlerweile ist es halt so, dass die auch sagen, naja, okay, wenn ich als Bank das jetzt nicht anbiete, dann macht es halt die andere Bank. Wir haben jetzt das Beispiel, die Raiffeisenbank Niederösterreich macht ja jetzt mit Bitpanda das Kryptoangebot. Und das sehen natürlich die anderen Banken auch. Und die sagen dann auch, okay, ich möchte auch nicht hinten bleiben.
Kann ich da jetzt eigentlich über meine Raiffeisen-App irgendwie SushiSwap-Coin X2 Troll-Token kaufen?
Das weiß ich nicht.
Muss ich mal ausprobieren.
Ich bin leider kein Raiffeisen-Kunde in Niederösterreich, deswegen
Das ist aber Niederösterreich Wien, ne? Also es ist schon die größte Raiffeisenbank im Verbund quasi, die das jetzt eingeführt hat, ja. Also ich habe es mir noch nicht angesehen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich auch kein Kunde dort bin. Und meine Bank, ich sage jetzt nicht, welche das ist, aber hat das noch nicht. Und das war ja auch meine Frage, ja. Okay, die kommen jetzt zu dir. Ich glaube auch, dass es jetzt losgeht, weil wir sehen es ja auch, ich meine, wir haben sie noch gar nicht angesprochen, aber Volksbank, Raiffeisenbank, Bayern Mitte ist ja bei euch Investor sogar. Also ihr seid eine Bitcoin-App, die eine Bank als Investor hat. Das ist schon mal crazy.
Ja, ja, ich glaube, die einzige in Europa.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, eine gewisse Gefahr besteht da schon, quasi, wenn Bitcoin zu allgemein wird, dass ich dann quasi euch nicht mehr brauche, sage ich jetzt mal ganz provokant, oder? Wenn ich jetzt meine Bitcoin bei der Bank kaufen kann, zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja immer so. Ich glaube, also eine Bank wird dir wahrscheinlich nie den Service bieten können, den wir dir bieten können. Also einerseits das ganze Thema, was Bildung und Support betrifft. Also ich glaube, was uns unterscheidet von vielen anderen Services und auch Plattformen, es gibt ja hunderte Exchanges auch, ist halt einfach diese, erstens mal, du hast es gerade angesprochen, die Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte im Hintergrund, die an 21 Bitcoin beteiligt ist. Die quasi wickelt auch den ganzen Zahlungsverkehr ab. Das heißt, du brauchst auch dein Geld, deine Euros nicht mehr irgendwo nach Zypern oder wo auch immer hinschicken. Es wird alles treuhändig für dich verwaltet. Das heißt, wir haben auch diese Probleme nicht wie FTX zum Beispiel.
Das sollte man hoffen, dass ihr die Probleme nicht habt wie FTX.
Naja, es gibt immer noch Exchanges, die eh so aufgestellt sind, dass sie mit Kundengeld eigentlich machen können, was sie machen. Also gibt es ja einige deutsche Beispiele zum Beispiel auch. Aber im Endeffekt können wir dir ganz einen anderen Service anbieten. Also von der Automatisierung auf dein Hardware-Wallet. Wir nehmen die Kunden an der Hand. Du hast mit einem Klick quasi deinen Bitcoin-Berater in der App. Das ist ein ganz anderes Angebot, das wir zuschneidern können, weil wir uns eben nur auf dieses Asset fokussieren. Die ganzen Banken gehen ja her und verstehen ja auch immer noch nicht den Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto, der ja größer nicht sein könnte.
Ja.
Und dadurch hast du natürlich auch dann irgendwie 100 Coins wieder da drinnen. Der Kunde kennt sich erst recht wieder nicht aus. Und bei uns hast du eben diesen Fokus darauf. Und deswegen ist die ganze User Experience, die Benutzererfahrung viel, viel einfacher, sicherer. Wir haben weniger Probleme mit Regulierung zum Beispiel auch. Also das ganze Geschäftsmodell ist viel skalierbarer, meiner Meinung nach.
Es ist so spannend, weil, wie du gesagt hast, 2016, 2017, ja, du hast vorher über Coinbase gesprochen. Ich glaube, dass einige der großen Krypto-Exchanges quasi ähnlich wie damals auch viele frühe Bitcoiner einfach in diese Altcoin-Falle getappt sind. Ja? Der Unterschied ist nur, dass wenn du anfängst, dann als Firma dein Geschäftsmodell rund um Altcoin-Trading aufzubauen, dann kommst du da auch nicht mehr raus. So. Und das ist der Grund, warum Coinbase deutlich unattraktiver ist als MicroStrategy. Für einen Investor, weil natürlich da ist viel zu viel Unsicherheit drin mit dem ganzen anderen Zeug. Und das ist, glaube ich, genau wie du richtig sagst, auch der falsche Zugang aus Bankensicht. Weil die wollen ja nicht quasi die Innovation verstehen, die wollen die Gebühren kassieren für den Handel. Ja? Aber deswegen, ich denke ja gar nicht mehr daran, dass eine Bank das implementiert sozusagen mit den ganzen anderen Coins, sondern ich denke eben, ich habe mein Bankkonto und da habe ich dann drauf Euro, Dollar, Bitcoin. Ja? Und ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich die du eh schon angedeutet hast, dass mich die Bank mit großer Wahrscheinlichkeit es mir nicht erlauben wird, Bitcoin als Bitcoin rein oder raus zu senden. Das heißt, ich kann quasi denen dort Bitcoin kaufen und dann quasi meinen Sparaccount dort. Also das heißt, eigentlich ist ja sozusagen die Bankimplementation eine Alternative zum ETF.
Genau, Preis abbilden, ja.
Genau. Ja. Aber das wäre ja dann die Lösung. Das meine ich ja für Europa, weil das Problem ist ja, wir haben ja in Europa keine ETFs.
Ja, es gibt ETPs, glaube ich.
Ja, aber ist nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe, viel höhere Gebühren, Management-Fees höher, ja.
Und es ist, ich meine, es funktioniert natürlich, also um Gottes Willen, ich würde nicht sagen, dass man sich da Sorgen machen muss oder zumindest im Fiat vergleichsweise, also es ist natürlich immer besser, man hält die Keys selbst, aber für die Massenadoption, wenn ich das bei einer Bank halten kann, einfach in Form eines Kontos, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Und dann ist nämlich auch die Frage des Zahlungsverkehrs gelöst. Weil das zahle ich dann einfach mit meiner Visa-Karte. Und dann Lightning-Network schön und gut. Ja? Wird alles kommen, wird alles verwendet werden. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir quasi, Wir haben jetzt mit, wie hat Lynn Alden gesagt, die ETFs sind eine API für die Fiat-Welt, um in Bitcoin reinzuplagen, und das Zahlungsnetz wird genauso aufgebaut. Auch wenn die Mastercard-Leute immer noch auf den ganzen Blockchain-Krypto-Konferenzen rumlaufen oder beim digitalen Euro.
Ja, ich glaube, die haben die Innovation noch überhaupt nicht verstanden. Also man kann das ja sehr gut trennen. Bitcoin ist Asset, limitiert, 21 Millionen Wertspeicher, und dann aber Bitcoin, das Netzwerk, ja, komplett separat. Ich kann Wert ohne einer dritten Partei, ohne einer Bank, irgendeinem Finanzdienstleister auf der ganzen Welt im Endeffekt instant ohne Gebühren, fast ohne Gebühren austauschen, wenn ich das zum Beispiel über das Lightning-Netzwerk mache. Wer jemals schon internationale Transfers über SWIFT oder auch andere Protokolle gemacht hat, weiß, wie schwerfällig das ist. Du hast mit verschiedenen Währungen zu tun. Du hast extrem horrende Gebühren, ob das dann überhaupt ankommt. Wenn du vielleicht jemanden in Afrika hast, den du bezahlen möchtest, weil er für dich arbeitet oder Content erstellt, viel Spaß, dass du dem Euros irgendwie rüber transferierst auf sein Bankkonto, weil der hat gar kein Bankkonto. Die haben vielleicht irgendein eigenes Zahlungsnetzwerk, wo du überhaupt keinen Zugang dazu hast, oder er keinen Zugang zum Weltmarkt.
Und selbst wenn er ein Bankkonto hat, dann werden die Euros zu offiziellen Zentralbankwechselkurs gutgeschrieben, der ungefähr 10-mal besser ist als der reale Kurs auf der Straße. Ja?
Wenn du überhaupt so weit kommst, ja.
Ja. Und Gebühren und Dauer und... Also gut, zum Abschluss kommen wir jetzt quasi noch zum Kapitel Mindblowing. Ne? Also ist ja völlig logisch. Also wenn ich jetzt morgen als Alien auf die Erde komme und du erklärst mir, ja, wir haben hier irgendwie 180 Entitäten, nennen wir Länder, und dann hat jeder sein eigenes Geld. Das ist ja völlig bescheuert. Also und das ganze System aus nationalstaatlich organisierten Finanzsystemen plus Zentralbanken plus Banken ist ja nur entstanden, um genau dieses Problem zu lösen, das nicht mehr anders lösbar war, nämlich Peer-to-Peer-Zahlungen.
Genau, die Skalierbarkeit war einfach nicht gegeben bei Gold. Du hast es halt abstrahieren müssen, weil du kannst natürlich keinem von hier nach Afrika einen Goldbarren instant schicken. Das würde sehr, sehr viel Geld kosten, wenn du das jedes Mal physisch austauschen müsstest. Und deswegen gibt es eben die Abstraktion, und daraus ist eben das Fiat-System entstanden. Aber jetzt haben wir halt im Endeffekt, Bitcoin ist die Währung des Internets, genauso wie das Internet global ist. Und ich kann mit jedem mittlerweile über FaceTime oder Zoom einen Call machen, egal wo der ist. Und wir haben einfach keine Lösung gehabt, Wert auszutauschen. Mhm. Bis eigentlich 2009. Bis Bitcoin auf die Bildfläche kam. Und jetzt ist es möglich. Und das ist eben das Bitcoin-Netzwerk, was das möglich macht. Gar nicht das Asset, sondern
das
eben...
Das Asset ist nur Mittel zum Zweck.
Genau. Ja. Das ist halt inhärent. Das ist in dem Netzwerk drinnen. Aber ich kann natürlich auch jeden beliebigen Wert austauschen. Also ich kann es ja immer quasi dann verknüpfen. Auf der einen Seite mit Euro, auf der anderen Seite kommen die Bitcoin in Afrika an, und der tauscht es wieder um in seine lokale Währung. Und habe somit quasi ein Netzwerk, das die ganze Welt umspannt, genau wie das Internet. Und wer glaubt, dass das keine Innovation ist und nicht die nächsten Jahre einiges verändern wird, glaube ich, der wird halt zum Dinosaurier. Also man hat das eh schon öfter gesehen. Und ich glaube auch Western Union und Mastercard, Visa sollte sich da auf jeden Fall Gedanken machen.
Ich meine, Western Union, muss man fairerweise dazu sagen, die gibt es immer noch, und die haben auch nicht angefangen als Zahlungsdienstleister. Die haben bewiesen bereits in der Vergangenheit, dass sie anpassungsfähig sind. Ja? Ich glaube, die waren Post, oder? Western Union. Die haben die Post in den Westen geschickt.
Ja,
mit der Pferdekutsche.
Von denen gibt es ja auch, glaube ich, die ganzen Offices da noch und so. Ja.
Also, ich bin bei dir, ich bin total fasziniert. Immer noch nach zweieinhalb Jahren, nicht ganz zweieinhalb Jahren Podcasten zum Thema Bitcoin, dass wir da jetzt auch so offen drüber reden können, weil es ja auch inzwischen offensichtlich ist. Ja. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben angefangen mit dem Preis und alle reden über den Preis. Und der Preis und das Asset sind nur Mittel zum Zweck, zur Etablierung des Wertenetzwerks oder des Zahlungsnetzwerks. Welcher Preis Bitcoin hat, du hast es schön gesagt, je höher der Preis, desto höher die Sicherheit, sowohl was die was das Mining betrifft, aber eben auch was die mentale Überlebensfähigkeit von Bitcoin betrifft. Aber nochmal, das ist nur Mittel zum Zweck. Es geht, wenn jemand sagt, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, dann liegt er komplett daneben. Die Spekulation ist quasi nur ein Weg zur Etablierung dieses Netzwerks und zur Erhaltung des Netzwerks. Und das ist das, was Satoshi Nakamoto so genial gemacht hat, dass er einen Weg gefunden hat, wie er durch Anreize garantieren kann, dass dieses Netzwerk weiterläuft auf eine dezentrale Art und Weise. Und das Faszinierende ist, und deswegen mache ich diesen Job so gerne, dass ich jetzt meine ganzen Bitcoin-Vorträge, wie ich sie bis letzte Woche nochmal gehalten habe, nochmal überarbeiten würde und nochmal einen anderen Gedanken reinnehme, weil ich selber noch komplett am Lernen bin.
Ja, ich glaube, man lernt da auch nicht aus. Also vor allem das Netzwerk entwickelt sich ja laufend weiter. Es gibt extreme Innovationen. Man muss sich nur das Lightning-Netzwerk anschauen, wie viel sich da jetzt auch in den letzten Jahren getan hat.
Also Noster.
Noster, Taproot, also es wird da auch noch sehr, sehr viel Innovation kommen. Vielleicht noch einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich auch immer wieder sehr interessant finde, ist das Thema Risiko. Das ist ja, glaube ich, also Bitcoin ist ja kein Wertspeicher, hört man oft, weil es so volatil ist, also weil der Preis extrem schwanken kann. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, meiner Meinung nach, was halt da viele falsch sehen, ist, Volatilität mit Risiko halt gleichzusetzen. Oder zu sagen, ich schaue mir die Volatilität immer absolut an, als hätte ich immer 100% meines Portfolios in dem Asset. Weil wenn ich jetzt vergleiche und sage zum Beispiel, ich habe nur 1% meines Portfolios in Bitcoin und den Rest in Cash, also Euro zum Beispiel, performt es immer noch extrem gut, besser als zum Beispiel der S&P 500, ich glaube über die letzten 5 Jahre, was einer der besten Indexfonds der Welt ist. Und du hast aber auch weniger Volatilität, weil ich ja nur 1% in Bitcoin habe. Und das ist halt sehr spannend, was, glaube ich, oft in Diskussionen auch fehlt, wenn Leute sagen, okay, Bitcoin ist so risikoreich, weil es so volatil ist. Ja, aber du musst ja nicht 100%, keiner sagt, du solltest jetzt morgen 100% deines Vermögens reinstecken. Gibt vielleicht Leute, die das sagen, aber du musst es natürlich nicht und du solltest es vielleicht auch nicht. Also du solltest immer verstehen, was hast du da und du solltest in der Nacht gut schlafen können.
So, wenn es so weitergeht mit Bitcoin wie bisher, das sind natürlich die Plebs, die jetzt auf dem Boden sitzen und das Wi-Fi vom Nachbarn angezapft haben, damit sie mehr Sets decken können, am Schluss dann schon die Schlauch. Die können sich dann über uns lustig machen, dass wir jetzt gesagt haben, du sollst nicht. Aber natürlich, ja, also aus einer klassischen Normi-Sicht, und das ist ja auch der Grund, warum ich dann gerne mein Argument bringe. Ich habe es letztens gesagt, nicht wer mehr als 0,1 Bitcoin besitzt, ist einfach nicht bullisch genug. Ja? Es reicht ja schon, eine Mini-Exposure reicht ja völlig, weil du ja schon der Wert von Bitcoin ist vor allem mental. Das, was du vorher gesagt hast, dass wir es schaffen, aus einer behaupteten Vollkasko-Welt, in der alles geregelt ist, in der du quasi kein Risiko eingehst, in der die Notenbank kümmert sich um die Preisstabilität. Das ist zwar eine absolut bizarre Lüge, aber wir haben uns einfach darauf geeinigt, wir glauben sie alle.
Ja? Naja, das Wort Preisstabilität ist ja schon ein Oxymoron. Dann.
Nein, Preisstabilität ist, wenn die Preise jedes Jahr, wenn alles um 2% teurer wird, ist das Preisstabilität. Naja. Ja, also auf die Idee, da musst du auch erstmal drauf kommen. Ja? Und dann musst du auch mehrere Jahre studieren gehen, damit du das dann auch glaubst. So. Ja? Wo war ich jetzt? Genau, dass du eben rauskommst aus dieser Vollkasko-Mentalität und reingehst in eine Eigenverantwortung und auch das Wort, und das definieren sich einfach die Begriffe neu. Also Risiko ist jetzt für mich nichts Negatives. Nicht mal Spekulation ist mehr was Negatives. Ja, das ist immer so negativ behaftet, weil es oft als negativer Effekt eigentlich des Fiat-Systems ist. Aber ich spekuliere, die ganze Welt ist Spekulation, nicht? Ich gehe über die Straße, dann spekuliere ich, dass jetzt nicht ein Ferrari um die Ecke kommt mit 300 und mich über den Haufen fährt. Ja?
Der wird jetzt versteigert dann, oder, in Österreich?
Ja, ich habe ja in alter Stoiker-Manier verfolge ich ja tatsächlich keine Nachrichten. Ja. Ich kriege ganz, ganz wenig mit, das ist absolut herrlich. Als Journalist durchaus fragwürdiger Ansatz, aber als Mensch absolut zu zu empfehlen.
Ja, man sieht ja sonst auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder? Es ist ja jeden Tag prasselt es ja sonst auf einen rein.
Es ist einfach nicht erträglich. Es ist genauso wie Twitter. Ja, ich kann Twitter mir nicht anschauen, weil es ist nämlich einfach, entweder es deprimiert mich oder es regt mich auf. Oder ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendjemandem im Internet zu erklären, dass ich recht habe und er nicht. Also auch das geht nicht in diesem Umfang und ich kann es auch das empfehlen. Also natürlich ein bisschen, also was ich sagen würde ist Podcasts. Podcasts sind der perfekte Weg, gleichzeitig tief einzutauchen in ein Thema und sich wirklich zu informieren. Und ich habe auch schon von Anfang an, auch auf die Frage, die du mir schränkt mich Bitcoin ein? Nein, weil ich habe von Anfang an, bin ich der Meinung gewesen, dass Bitcoin ein derartiger Paradigmenwechsel ist, dass er auch die gesamte Perspektive auf die Welt verändert und dass halt mein Job als Journalist dann auch sein wird, quasi über die Welt zu berichten für Leute, die diese Bitcoin-Perspektive haben. Und nachdem es immer mehr Leute gibt, die Bitcoin-Perspektive haben, ist das schon ein wachsender Markt, sage ich jetzt mal.
Definitiv, ja, ich habe ja die Frage so gemeint, ob du da quasi Einschränkungen hast, auch Kritiker einzuladen, weil die ja dann sofort wissen, okay, es geht um Bitcoin und ich möchte da gar nichts dazu sagen, weil dann wäre ich zerfleischt von der Community.
Ja, das ist eine, also ich bekomme oft die Frage oder den auf Twitter immer wieder oder auch als E-Mail, ja, lad doch mal Kritiker ein und so. Und ich wirklich, also ich habe oft die Gelegenheit, beim Fernsehen, bei Veranstaltungen oder so, Leute zu treffen, von denen ich sage, okay, die haben interessante Ansatzpunkte, über das würde ich gerne reden. Ich lade die alle ein und sie kommen einfach nicht. Und ich glaube aber nicht, dass es deswegen ist, weil sie Angst haben. Naja, schon, also auf gut Deutsch, der Name signalisiert ihnen, dass sie vielleicht mit ihren halbgaren Argumenten dann doch nicht eine ganze Stunde durchhalten können. Ich glaube, dass es das vor allem ist. Beziehungsweise, mir würden ja auch halbgare Argumente reichen. Also nochmal, auch Herr Schaaf und Herr Binzeil von der EZB, falls Sie zuhören, Sie sind immer noch eingeladen. Ich freue mich, falls Sie in den Podcast kommen würden. Wie soll ich sagen, wenn jemand mir die Kritik an Bitcoin bringt, dann möchte ich auch meine Kritik an der EZB bringen.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, auch in unserer Gesellschaft, man merkt es ja immer mehr, es ist einfach die Leute sind extrem oder haben extreme Ansichten, glaube ich. Also es kommt natürlich einerseits aus dem ganzen Social Media, weil natürlich die Algorithmen so funktionieren, dass du auch nur das siehst, was du wahrscheinlich eher gut findest und likest und engagierst.
Oder furchtbar
damit.
Findest, damit du dich aufregst.
Genau, und deswegen, glaube ich, wäre es schon gut, wenn wir einfach generell offener sind. Also ich glaube auch wir als Bitcoiner oder die glauben, Bitcoin mehr oder weniger verstanden zu haben, müssen auch offen sein. Also auch die Diskussion, glaube ich, bringt dann auch immer sinnvolle Sachen hervor. Oder wäre sich zu wünschen auch, dass quasi andere Meinungen auch diskutiert werden. Und auch die EZB sollte aus meiner Sicht offen sein. Ist natürlich dann wieder der Interessenskonflikt. Aber ja, ich glaube, also das würde ich mir wünschen. Wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, wäre es gar nicht, dass der Bitcoin-Preis jetzt hochgeht, sondern dass die Leute wieder mehr miteinander reden, Verständnis zeigen, weil es macht einfach auch mehr Spaß. Warum müssen wir uns auch auf Twitter immer gefühlt anfeinden? Es bringt ja nichts. Wir kämpfen eigentlich alle für die gleiche Sache, auch im Bitcoin-Bereich. Und es ist schön, wenn man neue Leute das Mindset öffnen kann, beziehungsweise einfach mit ihnen reden kann und gesittet diskutiert.
Ich habe schon den Eindruck, dass und das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft an die erfahrenen Bitcoinerinnen und Bitcoiner da draußen, ich habe schon den Eindruck, dass jetzt eine Phase angefangen hat, in der auch mehr Leute es auch wirklich seriös ernst nehmen und auch sagen, okay, ich habe das jetzt auch schon dreimal angesehen, ich komme jetzt in eine Phase, wo ich mich damit wirklich beschäftigen möchte. Und da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn du auf total toxische Ablehnung stößt, ja, weil ich sage mal so, die Notwendigkeit für Bitcoin ist den Menschen heute deutlich klarer, als es noch vor 5 Jahren war. Und die Legitimierung von Bitcoin ist deutlich höher, als es noch vor 5 Jahren war. Und das heißt, der Zugang ist heute einfacher. Und lieber, wie soll ich sagen, lieber einmal netter zu den Leuten sein, als einmal zu wenig.
Ja, sehe ich genauso. Ich versuche auch immer, wenn ich auf Twitter irgendwie in eine Diskussion gerate, eigentlich das relativ konstruktiv dann auch zu beenden. Weil es bringt nichts, irgendwie jemanden have fun staying poor zu schreiben, auch wenn es vielleicht mal witzig ist. Aber so wird man natürlich auch keine Diskussion zu einem konstruktiven Ende bringen. Also ja, ich glaube, du sagst es, so alle Metriken gehen eigentlich in die richtige Richtung. Bitcoin wird nicht mehr verboten werden. Bitcoin ist nicht mehr wegzudenken oder wegzudiskutieren. So, es ist einfach da. So viele Player haben mittlerweile Interesse daran, große Unternehmen. Es wird, glaube ich, auch zunehmend ein politisches Issue. Also das sieht man jetzt, glaube ich, auch im USA-Wahlkampf immer mehr. Ich glaube auch, dass das in Europa immer mehr kommen wird. Da auch vielleicht Shoutout an die ECBA, heißen sie, glaube ich.
IBEA.
IBEA, danke. Die sich da auch dafür einsetzt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch auf diesem Level oder in dieser Thematik uns damit beschäftigen, beziehungsweise dass dort auch in Brüssel, bei der EU und auch national bei den Regierungen einfach Bitcoin auch ein Thema ist, dass dort Aufklärung genauso gibt, nicht nur jetzt für private Menschen, die sich Podcasts anhören, sondern auch auf politischer Ebene, weil es einfach gesellschaftlich ein wichtiges Thema ist, meiner Meinung nach. Und wir profitieren davon. Und ich glaube, wir hätten auch die Chance, immer noch in Europa Vorreiter zu sein. Also es ist natürlich schwierig auch, weil sich viele dagegen sträuben, auch in der Politik. Aber ich glaube, das kann eben nur passieren, wenn es da auch Einsatz gibt und Leute gibt, die sich auch damit beschäftigen und wirklich gute Bildung auch in diesen Reihen bilden. Ja.
Alright. Dann lass uns das jetzt auch zu einem positiven Ende bringen, weil ich glaube, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Stundenmarke hier. Daniel, wo finde ich dich? Wo finde ich deine Firma? Wo sollte ich die Leute hinschicken?
Gerne einfach auf Twitter. Mein Name ist da Daniel21BTC. Twitter auch 21BitcoinApp oder die Webseite 21bitcoin.app.
Das haben wir alles in die Shownotes und ich habe natürlich auch noch meinen alten, guten alten Promo-Code rein von meinem englischen Newsletter Fix the Money, ausnahmsweise nicht, was Bitcoin bringt. Der funktioniert auch noch. Schaut dort gerne hinein. Danke, dass du da warst und viel Erfolg für dieses verrückte Bitcoin-Jahr. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Nico. Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.